Schwarz hören. Der Mann, mit dem ich heute wegen Schwarz hören zusammensitze, ist gerade mal 30. Und als wir neulich im Studio, im Radiostudio von Alex Berlin eine Sendung gemacht haben, meine Sendung Beste Lieder, da sagte dieser junge Mann: Ach, weißt du, ich habe was von deinem Podcast Gespräch über Leben und Tod gehört. Da würde ich auch gerne mal hinkommen. Und dann habe ich gesagt: Lukas, bist du des Wahnsinns in deinem Alter? Hat es damit zu tun, dass du schon durch deinen Vater, der ja vor 10 Jahren gestorben ist, schon eben auch als sehr junger Mensch was mit Tod zu tun hattest, dass du dich nicht gescheut hast, zu sagen, in so einen Podcast will ich auch mal kommen?
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin, also meine Premiere heute. Toll. Bei dir. Und toll. Das freut mich natürlich auf der einen Seite sehr. Und das andere, ja, natürlich, also mein Papa ist am 4. August gestorben, 2015. Das heißt, es ist jetzt der 10-jährige Todestag ja. bald.
Ja.
Und ja, natürlich, das ist der Mensch, der mich am meisten geprägt hat und wo natürlich der Tod mich dann auch am meisten bewegt hat. Aber nicht nur das, sondern kurz vorher ist noch mein Gitarrenlehrer gestorben.
Oh Gott.
In dem Jahr, und ein Jahr später ist noch ein ja ganz toller Kollege auch gestorben, und zwar der Hendrik Bruch.
Mhm.
Und der hat sich ja selbst umgebracht. Und das sind natürlich so 3 wichtige Personen, wo man dann schon doch als junger Mensch, damals war ich 20,
ja,
ne?
Ja.
Da natürlich mit konfrontiert wird, und ja, das ist ja doch ganz schön heftig dann
ganz
auch.
Ganz schön heftig, genau. Ja. Wir müssen mal sagen, wer der Papa ist. Der Papa ist Gerd Natschinski, ein Komponist und Dirigent, der ganz, ganz, ganz viele Werke geschaffen hat zu DDR-Zeiten, die heute noch Bestand haben. Also Mein Freund Bömbery zum Beispiel kennt jeder Mensch, der aus dem Osten kommt. Heißer Sommer. Das
genau.
Tolle Musical, beziehungsweise erst war es ja ein Film mit Frank Schöbel und Chris Dörg, so eine Jugendgeschichte, so
genau.
Heute würde man sagen 2 Gangs, also
ja,
eine Gruppe von jungen Männern und eine Gruppe von jungen Frauen, die sich zum Teil bekämpfen, also was sehr Musikalisches. 400 Schlager und Chansons, etwa 70 Filme dafür die Musik gemacht. Also da muss ein Lukas Natschinski, so heißt er nämlich, der junge Mann, der sich nicht vor dem Tod scheut, beziehungsweise nicht scheut, über den Tod zu sprechen, der musste was mit Musik machen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Mein Bruder, der Felix, der ist 13 Jahre älter als ich. Und bei dem war das so, der musste auch richtig Klavier lernen und so und wollte es aber irgendwie nie.
Aha.
Und als ich dann 13 Jahre später kam, haben dann eigentlich meine Eltern gesagt, ach, schicken wir ihn mal in die musikalische Früherziehung, also schick und so, aber er soll bitte kein Musiker werden und so, einfach ein bisschen musikalisch, ist ja okay, aber nicht mehr.
Man muss vielleicht noch sagen, die Mama hat auch mit Musik zu tun,
genau.
Die ist Musical-Darstellerin und
genau.
Singt also und,
genau.
Und
genau.
Macht alles, was eine Musical-Künstlerin macht.
Genau, genau. Und dann habe ich mich aber irgendwie durchgesetzt und hatte immer sehr viel Spaß beim Üben und wo wir sitzen. Ich wohne hier, seitdem ich 6 Jahre alt bin, und früher im Sommer sollte ich immer die Fenster auflassen, damit hier die Nachbarn auch zuhören können und
ich
so.
Ich meine, das ist doch, also das, mehr kann man nicht erreichen als Musiker, denke ich.
Genau.
Denn sonst stört man ja als Musiker
genau.
Oft, wenn man übt,
genau.
Ne? Und das
verstehe auch mein,
ich auch.
Ja, ja, natürlich. Also klar. Und meine Mutter, glaube ich, hat das früher auch viel erlebt. Und ich glaube sogar auch bei meinem Bruder, wenn der geübt hat, also der Felix, auch wenn er es widerwillig gemacht hat, aber die haben dann irgendwie mit dem Löffeln gegen die Heizung geschlagen oder so, wenn er geübt hat. Und das war hier nie der Fall. Und von daher bin ich da sehr froh. Irgendwie sollte es auch so sein, dass
naja,
ich Musiker werde.
Ja. Das ist doch schön. Also wenn erstens da Talent ist, und das scheint ja der Fall zu sein, zumindest in den Genen muss da irgendwas sein. Und außerdem hast du es ja auch schon bewiesen mit allem, was du bisher schon gemacht hast. Und wenn es eben dann auch noch Spaß macht und man auch noch seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann.
Genau.
Da kommen viele schöne Dinge zusammen, so kann man sagen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist wirklich so, das Hobby zum Beruf machen.
Ja.
Auch wenn es nicht immer leicht ist, gerade als freischaffender Musiker, gerade was, wenn es ums Geld verdienen geht. Und durch Corona jetzt die letzten Jahre
ja.
War es natürlich wirklich schwierig.
Ja.
Aber jetzt so langsam merke ich, dass es wieder bergauf geht. Und ich war schon immer jemand, ich habe mich für unterschiedliche Sachen interessiert. Und von daher bin ich da immer offen für Neues. Und
unterschiedliche meint unterschiedliche Genres auch, oder?
Auch. Ich komme ja eigentlich aus dem Jazzbereich und habe das gelernt, Klavier,
ja.
Gitarre. Und habe dann viele Leute begleitet, ne, wie Ruth Thomann, Uschi Brüning.
Waren ja auch schon in Schwarz.
Genau, genau, da habe ich mir auch angehört.
Und es hat dir gefallen, stimmt.
Ja, natürlich. Also nee, ja. Wirklich, also mir hat der Podcast von Anfang an schon gut gefallen. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, hier zu sein.
Ja, schön.
Und ja, und dann habe ich aber auch mal Chansons begleitet und sogar mal so ein bisschen in so eine klassische Richtung bin ich gegangen. Mache meine eigenen Lieder und Songs, die eher so in eine Pop-Richtung gehen. Mhm. Jetzt werde ich bald die musikalische Leitung von mein Freund Bembury, dem erfolgreichsten Musical von meinem Papa, übernehmen in Annaberg-Buchholz. Also es sind so ganz viele unterschiedliche Sachen, die da irgendwie auf einen zukommen. Mhm. Und manchmal gar nicht, dass ich es so unbedingt will, sondern es kommt einfach. Und dann nehme ich es an und dann sage ich mir ja. Und deswegen ist das in so einem großen Spektrum irgendwie und das ist sehr cool für mich.
Wollte ich gerade sagen, es ist doch wunderbar, wenn das so ist, dass Dinge auf einen zukommen. Also die kommen natürlich nicht zufällig.
Genau.
Ich sage immer, es gibt keine Zufälle, weil du hast nämlich vorher, bevor die Dinge auf dich zugekommen sind, irgendwas gemacht, wo jemand gesagt hat, na, das trauen wir dem jungen Mann zu, die musikalische Leitung am Theater zu machen. Das ist ja nicht ohne, ne?
Das ist auf jeden Fall nicht ohne und das ist eine Herausforderung, aber auch, also natürlich auch so ein bisschen aufregend, sage ich jetzt mal, aber auch eine Sache, worauf ich mich sehr freue.
Ja.
Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, ich würde das jetzt nicht bei irgendeinem Werk machen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da würde mich aber wahrscheinlich auch keiner fragen, weil einfach die Musik von Papa mir auch so liegt und ich die in letzter Zeit viel spiele. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und irgendwie finde ich es cool, dass der Intendant dann eben von Annaberg-Buchholz gesagt hat, ja, wir geben dir die Chance sozusagen, wir trauen dir das zu.
Mhm. Du hast ja so vor einiger Zeit angefangen, dich mit der Musik von deinem Vater zu beschäftigen, zumindest öffentlichkeitswirksam im Sinne von, dass man dich mit der Musik, mit Songs auch hört. Du tourst.
Genau, genau.
Du warst jetzt gerade viel unterwegs, ne?
Ja.
Hast du gesehen in den Social Media, immer so morgens ins Auto gestiegen und dann lange Fahrten.
Genau,
und dann noch ein Konzert und so, das ist ja gar nicht ohne, ne? So ein Alltag.
Das stimmt, das stimmt. Also es war jetzt gerade im April, Mai sehr anstrengend und sehr viel, was aber auch schön ist. Ich versuche es aber immer so ein bisschen zu machen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, also dass man nicht an einem Tag hin und zurück fährt, sondern dass man wirklich irgendwie man so ein bisschen mehr Zeit noch in den
Städten.
Vielleicht
noch ein bisschen Sightseeing und
genau,
sowas.
Genau, sowas,
ne? Ich meine, das bietet sich ja an. Sonst ist das Tourleben, wenn man wirklich jeden Tag woanders ist, ist sowieso hart, aber dann kriegst du ja von der ganzen Umwelt, von dem Umfeld überhaupt gar nichts mit. Ne?
Eigentlich nicht.
Nee, insofern ist das eine tolle Variante. Also, und du bestreitest es ja, Rote Rosen heißt es, ganz alleine, richtig?
Genau, ich mache das komplett alleine. Ich spiele das alles auf dem Klavier und singe dazu. Und dann erzähle ich natürlich was aus dem Leben von Papa, von uns. Zeige mittlerweile auch ein paar Bilder auf einer Leinwand, je nachdem, wie die Location natürlich ist. Aber häufig funktioniert das ganz gut.
Mhm.
Und dass die Leute einfach nochmal so einen anderen Einblick auch bekommen. Also die Leute, die zu den Konzerten kommen, die kennen natürlich die Melodie und singen auch immer toll mit.
Ah ja.
Das freut mich ja immer ganz besonders.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch schön, glaube ich, für die Menschen, wenn sie einfach mal ein paar Bilder sehen, die sie nicht kennen. Also ich habe ein paar private Bilder irgendwie gefunden von meinem Papa und mir, als ich irgendwie 4 Jahre alt war oder als ich 1 Jahr alt war und so. Und da mache ich natürlich tatsächlich alles alleine und ich finde es aber auch sehr schön. Deswegen hat es auch so einen intimen Charakter, weil natürlich könnte man jetzt noch sagen, okay, man macht es, weiß ich nicht, mit einer Sängerin, mit dem Sänger oder mit einer Band oder zieht es größer auf. Aber ich glaube, dann hätte es diesen Charakter nicht mehr.
Mhm.
Und das ist mir jetzt zumindest Stand jetzt sehr wichtig, diesen intimen Charakter mit reinzubekommen, damit das sozusagen in der Familie bleibt.
Mhm.
Und dass wirklich der jüngste Sohn von Gerd Naczynski eben seine Musik spielt und was erzählt.
Ja, da würde er sich sicher auch freuen, wenn er es wüsste, oder?
Auf jeden Fall. Also er hat sich immer gefreut, wenn ich auch seine Lieder schon mal hier und da gespielt habe.
Mhm.
Das habe ich ja immer mal gemacht bei Konzerten, aber so intensiv wie jetzt nicht. Und manchmal muss ich auch sagen, es würde mich interessieren zu hören, was er dazu sagt und wie er das findet. Also ich glaube, er findet es natürlich bestimmt toll, aber einfach nochmal so zu hören, was ist seine Meinung dazu oder ihn auch noch ein paar Sachen zu fragen, wo wir wieder beim Thema Tod wären. Ja, das natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo ich mich so viel mit der Musik beschäftige und eben auch noch mehr an seine Fußstapfen trete, weil ich ja eben die musikalische Leitung übernehme, was er ja auch ganz viel gemacht hat.
Ja.
Und da würde ich ihn natürlich schon das eine oder andere gerne noch fragen. Damals wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ihn das zu fragen, weil ich ja viel zu jung war und weil die Begebenheit ja auch gar nicht so war, Ihnen diese Fragen zu stellen.
Damals hast du sicher auch noch nicht gewusst, vor mehr als 10 Jahren, als er noch lebte, dass du das irgendwann machen wirst, mit seinen Songs unterwegs zu sein.
Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich weiß noch, zu seinem 80. Geburtstag, was im Schlosstheater Rheinsberg gefeiert wurde, da habe ich auch schon was von ihm gespielt und so. Aber es war eben nur, wie ich auch schon gesagt habe, immer mal ein bisschen, dass es jetzt so intensiv ist.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Wer, wenn nicht du? Ne?
Genau.
Also das ist ja ausgesprochen logisch, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Du hast das Klavier schon erwähnt, du bist aber auch ein herausragender Gitarrist.
Dankeschön.
Kann man nicht anders sagen, oder? Gibt's da sowas wie Haupt- und Nebenfach? Nee, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also das Lustige ist immer, dass Gitarre früher in der Schulzeit mein Hauptfach war und Klavier mein Pflichtfach und Nebenfach.
Ja.
Und
Schule war so eine musikorientierte.
Genau, das Bach-Gymnasium hier in Berlin.
Ja.
Und ich musste mich eben entscheiden. Ich hätte natürlich Klavierhauptfach nehmen können, dann hätte ich aber Gitarre nicht machen können.
Ah.
Und ich wollte ja beide Instrumente machen. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht unbedingt einen Lieblingsinstrument, sondern mache eigentlich beides gerne. In letzter Zeit dominiert das Klavier ein bisschen durch die Konzerte eben, die ich über Papa oder für und mit Papas Musik mache. Aber Gitarre ist sozusagen eigentlich mein Hauptfach.
Ja, also ich habe dich auch als erstes so wirklich mit der Gitarre wahrgenommen. Wir sind uns ja zuallererst begegnet in Unterwellenborden. Da gibt's ein riesengroßes Kulturhaus. Ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist natürlich, wie viele Kulturhäuser im Osten Deutschlands, also DDR-Kulturhäuser, 2000 hatten wir damals, sehr, sehr große repräsentative Häuser waren, muss man sagen, weil die zum Teil natürlich jetzt auch verfallen sind und erst wieder auch zum Leben erweckt werden müssen, wenn es sie denn überhaupt noch gibt. Aber du hast da unter anderem deine erste CD aufgenommen, ne?
Genau, also meine erste, sagen wir mal, richtige CD.
Ja.
Weil das war die CD, bei der ich mit einer Band das aufgenommen habe. Und wir hatten halt die Möglichkeit, das irgendwie in diesem Kulturpalast Unterwellenborn da aufzunehmen. Und das war natürlich sehr cool mit der Akustik in diesem großen Saal. War sehr besonders.
Ja.
Und wir haben das aufgenommen 2016, auch schon wieder lange
Guck
her.
Guck mal, Wahnsinn.
Ja.
Fast 10 Jahre.
Ja, ja. Und 2017 ist er dann rausgekommen. Und ich glaube, in dem Jahr sind
haben
wir
uns sogar schon...
Genau.
Oh, Hilfe.
Ja.
Ich sag dir, du bist ja noch jung. Was meinst du, wenn du in meinem Alter irgendwann bist? Da rennt die Zeit noch schneller. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Also, irgendwie kam es zustande, dass du das da aufnehmen konntest. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das durch sowas eben auch wieder mitbelebt wird, so ein Kulturpalast, oder?
Ja, also es war zumindest damals die Hoffnung auch von diesem Kulturverein da. Aber ich glaube, das ist alles ein bisschen schwierig natürlich in der heutigen Zeit. Und ich glaube, dass es leider da jetzt nicht so rosig aussieht. Es war trotzdem eine tolle Zeit, die wir dort hatten, um das aufzunehmen. Das wäre jetzt eben Stand jetzt nicht mehr möglich, weil es eben da, glaube ich, jetzt gar nichts mehr gemacht wird und nichts mehr geht. Und ja.
Da gibt es Leute, die sich engagieren, auch an anderen Orten, weiß ich. Die Frage ist eben dann immer, hat man finanzielle Mittel, hat man die Kraft, das dann irgendwie umzusetzen? Es sind zum Teil wirklich wunderschöne Häuser, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also hier in Berlin gibt's ja das Kulturhaus Peter Edel, das hatte ja eine ähnliche Entwicklung. Das heißt, das war ziemlich verfallen und zwischendurch mal alles schwarz gestrichen oder so ähnlich, also ganz, ganz schlimm. Und dann hat sich wirklich ein sehr kompetenter Kreis gefunden und das ist jetzt ganz, ganz, ganz toll restauriert und wieder als ein ganz toller Spielort. Da hat es funktioniert. Aber so ein Kulturpalast ist natürlich riesengroß und noch viel größer als so ein Kulturhaus wie hier das Peter Edel in Berlin. Gerd Natschinski, du sagst ja immer Papa, ne?
Ja.
Hat unter anderem auch das wunderbare Werk Messeschlager Gisela geschrieben.
Ja.
Diese Operette ist im vergangenen Jahr von der Komischen Oper aufgeführt worden. Ganz, 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 ganz toll. Super Darsteller, super Sänger, super modern und es war immer ausverkauft. Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dein Papa, der ja immerhin in Jahrgang 28 ist, die Musik lebt? Das ist doch ein gutes Gefühl, oder?
Ja, ich finde gerade seine Bühnenwerke, die Musik der Bühnenwerke ist zeitlos und man kann die auch in 100 Jahren noch spielen und ich finde es deswegen auch toll, dass die Komische Oper dieses DDR-Ding, sage ich jetzt mal, so rausgekramt hat und damit auch zeigt, dass es eben nicht irgendwie nur was, ach naja, das gab's damals mal und das ist so ein bisschen oll und so.
Wie so vieles, was eben aus der DDR kam oder kommt, nicht beachtet wird, ne?
Genau.
Aber das in dem Falle nicht.
Genau, in dem Falle nicht. Und ich fand es eben auch gut, die Herangehensweise, es eben ein bisschen moderner zu machen.
Mhm.
Musikalisch vielleicht auch so ein bisschen, aber die Story auch so ein bisschen aufzupeppen. Und dadurch, dass es in diesem Spiegelzelt am Roten Rathaus war, musste man es ja eh ein bisschen anders inszenieren, als wenn es auf einem Guckkasten sozusagen wäre. Ja, und das fand ich eine tolle Sache.
Es war toll, ich habe es auch gesehen. Als ich das erste Mal da war, fiel der Strom aus.
Also,
hier konnte es gar nicht losgehen, auch interessant, ne? Später gab es dann aber eine Ersatzvorstellung, war super. Also.
Ja, ich glaube, wir waren auch inklusive Generalhauptprobe oder Orchesterhauptprobe, waren wir, glaube ich, 4-mal drin,
ja,
haben uns das anguckt.
Mhm.
Ja, und das ist eben schön, wenn sich solche Häuser, wie eben auch die Komische Oper, sagen, ja, wir machen das und eben damit auch zeigen, es ist zeitlos und man kann es auch in der heutigen Zeit interessant gestalten. Gerade bei Messeschlager Gisela ist eben dieses DDR-Ding natürlich sehr intensiv drin. Das ist bei Mein Freund Bunbury oder anderen Werken von Papa nicht so. Aber auch zu zeigen, sie hatten so ein ziemlich langes Programmheft dann. Und dann haben sie eben die Wörter, die damals verwendet wurden, erklärt, eben für die Leute, die damit nichts anfangen konnten, also für die jüngeren Leute. Und die älteren Leute, das hat man dann auch im Publikum gemerkt, die haben gelacht.
Ja.
Und die Jüngeren so, hä, was jetzt? Und so.
Dann, konnten sie aber nachlesen.
Genau. Also das war sehr, sehr gut gemacht.
Es geht um Mode, vielleicht kann man so viel
sagen,
beziehungsweise um ein Unternehmen, wo die Protagonistin eben was ganz Modernes, Tolles gemacht hat, was aber erst dann verhindert werden sollte und so weiter. Sehr zu empfehlen und ja übrigens zu erleben, ab Oktober.
Genau.
In Cottbus.
Ja, im Staatstheater Cottbus.
Da bist du dann zwar nicht ganz, ganz aktiv dabei, aber immerhin ein Stück weit ist sozusagen die Musik da, die, mit der du ja jeden Tag auch lebst.
Genau.
Wir hatten den Tod ja schon ganz am Anfang und du hast schon erzählt, da gab es die persönlichen Erlebnisse und du bist seitdem natürlich, denke ich mir, sensibilisiert für das Thema. Ich denke, die wenigsten Menschen in deinem Alter sind das. Selbst Menschen in meinem Alter versuchen das ja oft zu verdrängen.
Das stimmt.
Weil es ist ja noch lange hin und so. Dabei kann es zu jeder Zeit passieren. Und zwar dem Menschen jeden Alters kann es passieren. Wie denkst du selber darüber für dich? Was hat's dann letztlich genau mit dir gemacht? Bist du jemand, der dann sagt, ja, auch mein Leben wird endlich sein und ich mache jetzt irgendwas anders?
Ach naja, anders weiß ich gar nicht. Also das Leben ist endlich und das müsste uns allen bewusst sein, weil man kann nicht ewig leben. Das ist ja das Schöne letztendlich. Bei jedem Menschen ist eine Sache klar, dass wir alle mal irgendwann gehen werden. Ob nun früher oder später, aber irgendwann ist Schicht im Schacht.
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage auch, okay, wie möchte ich mein Leben auch leben? Weil es wird ja mal so gesagt, man kann nichts mitnehmen. Also egal, in welchem Luxus ich lebe, was ich mir für ein tolles Handy gekauft habe, auch wenn es eine Versuchung ist natürlich, aber das kann ich nicht mitnehmen.
Hm.
Und wenn man dann irgendwann wirklich auf dem Sterbebett liegt und sich dann so hinterfragt, okay, was war jetzt wirklich wichtig, dass man dann einfach irgendwann sagen kann, hey, ich habe mein Leben so gut, wie es ging, gelebt. Dass ich halt einfach Sachen so nehme, wie sie sind.
Hm.
Also natürlich wünsche ich mir auch Sachen und ich habe Träume und ich habe Ziele, aber dass ich mir einfach so sage, okay, ich habe zwar eigentlich das und das geplant, aber irgendwie ist jetzt doch was anderes dran.
Mhm.
Wie jetzt zum Beispiel mit der musikalischen Leitung und vielleicht noch mehr Theater und so. Ne?
Naja, das kann schon sein.
Und eigentlich hätte ich das vor 10 Jahren, hätte ich jemanden Vogel gezeigt, wenn er mir gesagt hat, du wirst später mal im Theater arbeiten. Wo ich denke, nee, ja, weil ich damals komplett andere Ziele hatte. Aber eben wirklich zu sagen, okay, ich nehme das Leben so, wie es ist und mach das Beste draus. Gibt auch einen schönen Satz, der stammt nicht von meiner Mutter, aber den sagt sie immer gerne, stirb, bevor du stirbst.
Und lebt, bevor du stirbst oder stirb?
Nee, stirb, bevor du stirbst.
Ernsthaft?
Ja, genau.
Erzähl, weil, was meint das?
Was ich eigentlich gerade gesagt habe, dass man sich bewusst macht, dass das Leben endlich ist.
Ja.
Und dass man nicht kurz vor dem Tod denkt, oh, ich sterbe ja. Sondern dass man weiß, man stirbt und nicht, dass man jetzt sein Leben dann, weiß ich nicht, sagt, das ist eh alles egal, das meine ich nicht, sondern einfach zu sagen, es ist mir bewusst und ich kann mir vielleicht, auch wenn man in einem gewissen Alter dann irgendwann ist, mich ein Stück weit aktiv darauf vorbereiten, dass es irgendwann soweit ist.
Mhm.
Aber nicht im negativen Sinne, in Form von, oh Gott, ich sterbe und es ist alles so schrecklich und so, weil für den Menschen, der stirbt, ist es ja meistens eh nicht schrecklich.
Nee. Eben.
Ja, ist ja eher für die anderen.
Es sei denn, es zieht sich ewig hin.
Genau.
Das ist, wäre nicht
das
so
ist
schön.
Eben auch so ein Punkt, wo ich sage, also ich wünsche wirklich jedem auch irgendwie einen schnellen Tod oder eben einen schönen Tod, einfach einschlafen und gut ist. Ne?
Das ist natürlich ein frommer Wunsch, ne?
Ja.
Insofern, ich knüpfe da gleich mal an. Das ist jetzt ziemlich hart, aber du hast es ja andeutungsweise schon gehört. Ich habe mich ja entschlossen, da ich selbstbestimmt lebe, möchte ich auch selbstbestimmt sterben. Ich möchte den Zeitpunkt festlegen. Ich möchte sagen, jetzt ist auch gut. Und zwar vor dem Hintergrund, so wie du es gerade angedeutet hast, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe das so intensiv gelebt übrigens, wie ich mir das wünsche. Ich wünsche mir das immer sehr, sehr intensiv und insofern kommt dann auch gar nicht negativ gemeint, der Satz, und wenn es morgen ist, ist es nicht so schlimm. Weil es ist jeder Tag sehr, sehr intensiv gelebt.
Genau.
Also insofern ist das irgendwie ein Gedanke, mit dem du dich anfreunden könntest, zu sagen, ich möchte nicht wem auch immer überlassen, wann es zu Ende ist, sondern wenn es körperlich schwierig ist, wenn andere Schwierigkeiten da sind. Ich meine jetzt nicht Liebeskummer oder sowas, ja? Also um Gottes Willen, wenn klar ist, man ist alt oder man hat Krankheiten, die nicht mehr heilbar sind und so weiter. Will man dann noch leben oder will man möglicherweise sagen, okay, das war's?
Es ist ja manchmal auch echt die Frage, wenn ich so Leute, und ich habe Beispiele gesehen, die wirklich dann gefühlt Jahre vor sich hin
siechen, kann man sagen.
Genau. Und wo ich mir dann denke, ist das noch lebenswert? Und wie fühlen sich diese Menschen auch, wenn sie nichts mehr machen können, sondern einfach nur da liegen und irgendwie betreut werden müssen?
Ja.
Es ist für den Menschen nicht schön und das ist für den anderen Menschen, also die Familie oder wie auch immer, auch nicht schön.
So ist es.
Ich sag mal so, ich war sehr dankbar, dass mein Vater relativ schnell gegangen ist und eben nicht das durchleben musste.
Mhm.
Und von daher muss ich sagen, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht.
Ja.
Ich würde mir wünschen für mich selber, dass ich so gesund wie möglich irgendwie bis ins hohe Alter bin, dass ich vielleicht gar nicht in die Situation komme, dass ich sage, ich möchte jetzt selbstbestimmt gehen in dem Sinne, dass ich jetzt Geräte abstelle oder so, sondern dass ich einfach sage, wie es ja auch bei den Tieren ist, ne, wenn die merken, es ist Zeit zu gehen, dann ziehen die sich zurück.
Ja.
Und genauso, ich habe mein Leben gelebt, ich bin alt, es reicht, es kommt jetzt nichts mehr für mich, ich ziehe mich zurück, mache die Sachen, die mir vielleicht noch wichtig sind für mich und wenn ich dann irgendwann nicht mehr aufwache, okay.
Ja.
Wenn es natürlich anders ist und mit Krankheiten oder so, gut, da hoffe ich ja, dass das nicht so ist.
Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau.
Apropos Tod.
Ja. Und ja, genau. Nee, aber wenn das tatsächlich irgendwann mal so ist, dass man an Geräten angeschlossen ist und man denkt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, nee, Leute, kappt ist und gut ist.
Wobei, das musst du vorher machen.
Auf jeden Fall, das
Denn
ist klar.
Wenn es dann soweit ist, ob man da noch in der Lage ist. Und ich höre auch von vielen Menschen, ich habe ja jetzt mit wirklich ganz vielen Leuten über das Thema gesprochen. Viele sagen, na ja, Petra, wenn du dich da mal nicht täuschst, denn möglicherweise empfindest du sogar ein im Bett liegen noch als lebenswert. Ich kann es mir heute nicht vorstellen. Mhm. Aber möglicherweise klammert man sich dann doch ans Leben. Könnte ja sein.
Mhm. Ja? Und ich glaube, da kommt das, was ich gerade gesagt habe mit diesem Stirb, bevor du stirbst, dass man sich dann eben nicht mehr an das Leben klammert, sondern sagt, okay, ich habe mich ja darauf vorbereitet, dass es dann irgendwann mal sein kann und weiß, wie ich mich jetzt verhalte und dass ich mich dann eben nicht mehr ans Leben klammere, weil ich sage, ich habe eben alles gemacht und ich weiß jetzt, welcher Prozess auf mich zukommt. Und dann ist ja immer die Frage, glaubt man an Wiedergeburt und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema dann wieder. Aber da kann man natürlich auch gucken, okay, warum ist man einmal auf der Welt? Ne? Hat man vielleicht vorher schon ein Leben gehabt und kann sich nicht mehr dran erinnern, logischerweise nicht.
Mhm.
Und hat deswegen gewisse Sachen in diesem Leben jetzt erlebt und hat man diese Sachen bearbeitet, verarbeitet, ist es eine Glaubenssache. Ja,
also, glaubst du denn an sowas?
Ich glaube, zwischen Himmel und Erde gibt es so viele Sachen, ich würde es nicht ausschließen. Weil warum nicht? Also, wer weiß, vielleicht war ich früher mal eine Kuh in Indien. Ich würde es wirklich nicht ausschließen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht in meinem früheren Leben Musik vielleicht auch schon geliebt habe, aber sie nicht so ausleben durfte wie jetzt.
Mhm.
Das war vielleicht immer ein Thema, was mich damals beschäftigt hat. damals
ist du versuchst ja irgendwie zu erklären, wo es herkommt. Also ich würde mal sagen, es kommt von deinem Vater.
Ja, na das natürlich, das sowieso. Aber auch so diese Möglichkeiten, wenn ich so auf mein bisheriges Leben so zurückblicke, wie es jetzt anhört, als ob ich jetzt 80 bin. Aber,
na immerhin, du hast 30 Jahre.
Genau, genau.
Schon.
Na, dass ich dann schon denke, ist eigentlich schon erstaunlich, was so passiert ist, dass ich mich so entwickeln konnte, wie ich mich entwickeln konnte. Weil das hat ja auch nicht jeder Mensch. Also egal, wie begabt man ist in der Musik oder so. Und da bin ich schon sehr dankbar. Und wie gesagt, das ist jetzt sehr weit gesponnen. Mm. Ist eine Glaubenssache. Mm. Also warum nicht?
Na, dann spinnen wir das doch mal weiter.
Ja.
Nehmen wir mal an, sowas gibt's.
Genau.
Und es gibt auch ein Leben nach dem Tod.
Ja.
Was möchtest du dann gerne sein?
Nach dem Tod?
Ja. Falls es einen weiter gibt.
Ja, das ist ja die Frage, was kommt danach? Ne, es gibt ja Leute, die haben so Nahtoderfahrungen gehabt, die kurz gestorben waren und haben sie das irgendwie von oben gesehen, wie die Ärzte da irgendwas gemacht haben oder irgendwie so. Ich glaube einfach, dass man sein Leben vielleicht so ein bisschen Revue passieren lässt. Jeder Mensch ist auf der Welt, weil er eine Aufgabe hat.
Mhm.
Und wenn man diese Aufgabe erledigt hat, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wird es ja, denke ich mal, die Musik sein. Und wenn ich diese Aufgabe, wie auch immer, geschafft habe, dann, weiß ich nicht, ich will es nicht sagen, komme ich in den Himmel, so denke ich gar nicht, aber irgendwie so, dass ich sage, ich bin schon noch irgendwie da, aber halt in einer anderen Daseinsform, also, weiß ich nicht, als Engel oder
wenn
sowas.
Wenn du es dir wünschen könntest.
Ja,
du hast gesagt, vielleicht warst du vorher eine Kuh.
Genau.
Ich nehme eher an die männliche Form, sozusagen. Wenn du es dir wünschen könntest.
Ja, also dann würde ich mir wünschen, dass ich die Aufgabe in diesem Leben geschafft habe und dann nicht mehr als menschliche Form zurückkehre, sozusagen, sondern als Engel oder als was auch immer, um vielleicht auch anderen Menschen zu helfen, die in ihrer menschlichen Form sind. Weil manchmal ist es doch so, man wundert sich, wie ist mir die Idee jetzt gekommen oder eigentlich hätte ich hier umgefahren werden müssen, aber ich war 1 Zentimeter davor. Ja, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich so Schutzengel gibt.
Ah.
Ja. Weil, also manchmal kann man sich ja überhaupt nicht logisch erklären, warum manche Sachen passieren. Deswegen sage ich, da gibt es so viele Sachen zwischen Himmel und Erde.
Mhm.
Und deswegen könnte ich mir vorstellen, auch, dass es sowas gibt und dass man, wenn man seine Aufgabe erledigt hat, dann sowas werden könnte. Und das wäre natürlich auch was Cooles. Oder halt nochmal mit Musik irgendwas. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ein Schutzengel mit Musik.
Genau, mit Harfe.
Schwarz hören.